jubilæum, jubilæum. Jubilæum, jubilæum. Und damit herzlichen Glückwunsch an uns selbst, Eulen vor die Säue, Basti, Thomas und Frank. Wir sind immer noch in Jubiläumsstimmung. Es ist Folge 100, Teil 2, kann man sagen.
Jubiläum, genau. Jubiläum.
Ja, Jubiläum, ja. Jubiläum.
Ich muss wirklich sagen, Thomas,
das habe ich wirklich sehr, sehr gut organisiert, dass du diese Lied machst, weil das ist ein richtiger Ohrwurm.
Es ist ein Ohrwurm und gleichzeitig auch so ein Schlachtruf. Ich dachte gerade in meiner grenzenlosen Euphorie, ob wir vielleicht anbieten sollten, wenn Leute unter uns sind, die zum Beispiel Stadionsprecher sind, ja, die dafür verantwortlich sind, dass in einem Fußballstadion der ersten Bundesliga Songs abgespielt werden, wenn ein Tor fällt. Wenn die sich jetzt bei uns melden und fragen würden, ob wir diesen Song leicht umschreiben könnten auf ihre Heimmannschaft, dann würde ich so weit gehen und sagen, ja, das machen wir.
Das, ja, also genau, die müssten mich anschreiben, weil ich müsste das ja organisieren.
Aber zum Beispiel jetzt, wenn von Borussia Dortmund, der Stadionsprecher sagt, kannst du das umschreiben auf Borussia Dortmund, sodass wir damit die Gegner dissen, wenn ein Tor gefallen ist.
Ja.
Dann würde ich sagen, ja, können wir machen, oder?
Können wir machen.
Aber was glaubt ihr, wie viele Stadionsprecher uns zuhören? Das ist so ein ganz spezieller Beruf.
Es ist ein sehr spezieller.
Also gibt davon wahrscheinlich, in der Bundesliga würde ich sagen, gibt es ungefähr 18.
Ja. Oder gibt es vielleicht zwei oder drei, ne? Gibt es vielleicht welche, die zwei oder drei Mannschaften betreuen? Kann sowas sein? Nee, ne? Das geht nicht.
Also meinst du jetzt direkt Stadionsprecher oder so eine Kommentatoren? Weil ein Kommentatoren.
Nee, ich meine wirklich Stadionsprecher, also die im Stadion dafür verantwortlich sind, die die Fans begrüßen, die dann die Spieler so vorstellen und eben die Songs abfeuern, auch in der Halbzeit und sowas. Also soll sich da einer melden von diesen 18 Leuten?
Sie können sich drum schlagen. Wahrscheinlich hören gerade alle 18 zu. Wir würden quasi die beste Einsendung würden wir nehmen und würden nach Sympathischheit des Vereins entscheiden.
Ich war letztens bei den Eisbären, das ist ja da quasi bei der Mercedes-Benz Arena. Ist das
ein Fußballverein?
Nee, das ist ein Eishockeyverein. Und die hatten so ein, davor auf dem Platz hatten die so ein Event. Da konnte man so Hockey-Sachen machen. Wie doll man schießen kann und wie gut man treffen kann. Und da ist halt auch der so ein Eisbären-Maskottchen rumgelaufen. Dann hatte der so ein Maskottchen läuft immer mit so einem Begleiter durch die Gegend, weil die ja sonst halt, also die sehen ja manchmal nicht so gut, ne? Dann werden die so rumgeführt. Und dann hat der. Ja, und
vor allem, wenn die auf Toilette müssen. Die haben ja, glaube ich, nur so einen Beutel hinten rangeklebt und der Begleiter muss ihn alle halbe Stunde leeren.
Und da hat der das Maskottchen hatte irgendwann zu mir rübergeguckt und hat mit seinem Betreuer gequatscht und haben auf mich gezeigt und sind dann in meine Richtung gekommen. Und ich war aber an dem Tag, war ich so ein bisschen, also hatte ich meine Haare nicht gemacht, war irgendwie fotomäßig drauf.
Ach, ja. Du bist nicht als B-Promi. Aus? Nicht als B-Promi, Frank, unterwegs.
Nee,
B-Promi-Hose war nicht gebügelt.
Nee, sonst.
Du sahst also richtig verloddert aus,
Frank? Scheiße an den Schuhen.
Ich sah richtig verloddert aus und bin dann quasi vor diesem Maskottchen so weggerannt.
Aber was glaubst du, was wollte das Maskottchen von dir?
Ein Foto machen?
Aber das ist schon wirklich, das ist die absolute, das B-Promi-Mindset. Dass du schon vor Leuten wegrennst, Frank. Ich finde das ziemlich abgehoben.
Also ich muss mal einen Gang zurückhalten. Also die sind nur auf dich zugelaufen und du hast automatisch gedacht, dass die jetzt bestimmt mit dir quatschen wollen, ein Foto fürs Titelcover der Eisbären Berlin Fanzeitung. Das ist so alles geschlussfolgert darauf, weil sie in deine Richtung geschaut haben.
Also ob das jetzt für das Titelblatt dort von denen war, weiß ich nicht, aber die haben auf mich gezeigt.
Kann es sein, dass sie dachten, dass du ein sogenannter Sittensträuch warst? Hattest du überhaupt eine Hose an, Frank? Hattest du vielleicht keine Hose an und sie wollten dich quasi einfangen, weil da auch Kinder zugegen waren?
Das kann auch alles sein, ja. Vielleicht hätte ich da gar nicht auf diesem Platz sein dürfen, so wie ich aussah, deswegen.
Also nochmal, da zeigen ein Maskottchen und sein Begleiter in deine Richtung und du schließt automatisch daraus, dass sie dich jetzt fotografieren wollen. Und rennst deshalb weg, nimmst Reißaus vor denen. Es hätte auch sein können, dass sie hinter dich zeigen auf Arnold Schwarzenegger, der auch zufällig da gerade am Mercedesplatz unterwegs war.
Es hätte auch sein können, dass der Mann in dem Eisbärenkostüm vielleicht eine Hilfe gebraucht hat. Vielleicht hat er, quasi, hat er innerhalb des Kostüms hat es Feuer gefangen und du sahst so aus wie ein kompetenter Feuerwehrmann und du bist aber leider weggerannt.
Oder seine inneren Organe haben versagt, seine Leber ist implodiert und die haben gesagt, der Mann da hinten, der sieht aus, als ob der eine starke Leber hätte. Komm, schneid ihm die Hälfte ab.
Ja.
So weißt du, und das zeigt man ja auch mit so einer internationalen Zeigegeste, heißt, gib mir die Leber.
Ja, so, wenn ihr das jetzt so sagt, stimmt, klingt das sehr, sehr sehr, sehr unangenehm. Vielleicht habt ihr recht. Also genau, wenn es gerade das Maskottchen, der Mensch, der im Maskottchen drin war, wenn er es gerade hört, vielleicht kann der mir eine Nachricht schreiben, wie das gemeint war. Also ich wollte jetzt nicht unsympathisch irgendwie rüberkommen, aber ich wollte halt mich so halt dann präsentieren, so wie ich aussah.
Aber Frank, wie kommt es, also wie geht man denn, also normalerweise zieht man sich doch einen Anzug an, wenn man jetzt vor die Mercedes-Benz-Arena da so ein paar Pucks schießt und eine Rostbratwurst essen will, dann macht mich doch eigentlich zurecht.
Ja, das stimmt. Aber dass dieser Event da stattfindet, das war spontan. Ich bin da einfach lang gelaufen und war dann da spontan, hab geguckt, da ist ja was, gehe ich mal dahin.
Hast dich von den Lichtern anziehen lassen.
Ja, also es war.
Wie so eine Mücke. Wie so eine kleine freche Mücke. Hast du gesehen, da hinten leuchtet's, da fliege ich mal hin.
Ja, also, ja,
und dann hattest du aber kein klassisches Ausgedressern. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ihr seid ja wirklich beide die Typen, mal eine schnelle Besorgung machen. Ach, was soll's? Ich lasse mein Negligé an. Sollen die Leute doch sehen, was ich am Körper trage. Ich bin eher der Typ, ich streife mir einen Anzug über, wenn ich schon zum Späti gehe und mir da nur eine Weinschorle hole. Na,
also Thomas, das muss man jetzt nochmal wirklich nochmal all für alle mal klarstellen.
Erinnere ich mich da falsch?
Du hast einfach, wie du deine eigene Kleidung beurteilst, da hast du ein komplett falsches Urteil. Also du kommst zur Arbeit mit zerrissenen T-Shirts und einer zerrissenen Hose, aber in deinem Kopf sieht es so aus, als ob du so einen italienischen Zweireiher anhast. Du bist nicht jemand, der sich besonders fein anzieht. Weder für die Arbeit noch für schicke Veranstaltungen. Weil selbst für schicke Veranstaltungen hast du meistens ein ungebügeltes Hemd. Ja, ich muss einfach mal sagen, wenn du uns so angehst, du kannst dich nicht darstellen, als dass du der modebewussteste Typ bist, der sich so am meisten anstrengt.
Nee, das stimmt. Das gebe ich hier offen zu. Da muss ich mal tatsächlich mit dem Klischee, was man von mir da draußen hat, brechen. Ich bin der zweitschickst gekleidetste Mann vielleicht der Florida TV. Aber es stimmt, es gibt andere Leute, die geben sich mehr Mühe und machen sich da mehr Gedanken. Aber ich wäre jetzt nie so wie Frank. Immer wenn man mich draußen trifft, könnte man mich fotografieren. Ich müsste niemals vor einem sogenannten Foto-Apparillo, wie ihr Italiener sagen würdet, müsste ich nicht fliehen. Weil ich immer so adrett bin, dass das Foto jetzt nicht komplett scheiße wird. Aber wenn Frank erzählt, er sah aus wie so ein laufender Meter Scheiße, das stimmt mich dann doch nachdenklich. Oder war Halloween, Frank, bist du als Scheißehaufen gegangen?
Nein, ich bin als Scheißehaufen gegangen, aber ohne dass Halloween war. Und das war mir dann halt einfach unangenehm. Und ich wollte nicht in diese Situation kommen, dass die zu mir sagen, können wir ein Foto machen und das irgendwo posten. Und ich dann sagen muss, ja, aber ich sehe gerade nicht so toll aus, da fühle ich mich unwohl. Das wäre mir dann noch unangenehmer gewesen. Also wollte ich das so lösen.
Okay. Leben eines Bierpromis.
Nein, ja, da müssen wir jetzt wirklich kollektiv für deine Verhalten entschuldigen, Frank. Das stimmt schon. Dann schreiben wir vielleicht direkt gleich einen Post auch an die Eisbären Berlin, dass das so nicht gemeint war. Und dann würden wir dich aber nochmal richtig rausputzen, Frank, oder?
Ja.
Und dann stolzierst du da nochmal lang, sodass sie dich da fotografieren können.
Genau, ich würde
der Mercedes-Benz Arena.
Ich glaube, die spielen ja mal Samstag oder Sonntags, dann würde ich einfach am Wochenende da mal so langlaufen, bis die mich entdecken
zufällig. Du hast dich da einfach ein bisschen vertan in deinem B-Promi-Dasein. Und es ist der erste Fauxpas, den du dir erlaubt hast. Und da ist jetzt mal auch ein blauer Punkt auf der Liste für den Weihnachtsmann.
Okay, ja. Naja gut.
Ich hätte also gibt es so eine Art B-Promi-Führerschein, bei dem man wie in Flensburg, wahrscheinlich in Hollywood, Punkte kriegt, wenn man sich nicht perfekt verhalten hat?
Na klar.
Ja, also wenn es den gibt, dann habe ich auf jeden Fall jetzt einen Punkt, weil jetzt im Nachhinein fällt mir auch auf, das war dumm von mir.
Das ist ein Punkt in Hollywood.
Ja, ein Minuspunkt, ein blauer Punkt. Ja. Hatte ich das denn auch früher so? Bei mir gab es kurz vor Weihnachten, ab dem 1. Dezember wurde das eingeführt von meinen Eltern, da gab es eine Punkteliste. Rote Punkte und blaue Punkte. Rote Punkte für sehr gutes Verhalten, was dem Weihnachtsmann imponiert. Und blaue Punkte für klassisches Fehlverhalten eines Kindes. Wie ich höre nicht richtig, ich putze die Zähne nicht richtig, ich gebe Widerworte am Abendbrotstisch.
Wirklich, das finde ich aber sehr streng. Nee, sowas gab es
nicht. Nein, sowas gab es nicht. Nee. Wenn die blaue Punkteliste überwogen hat, dann gab es weniger Geschenke.
Aber das ist doch wie in China. Das ist ja wie ein totalitäres Regime.
Also, das ist ein Ansporn, dass man sich benimmt. Blau waren, glaube ich, die Negativen, roten waren die Guten in dem Fall.
Ist ja noch verwirrender, ja.
Naja, das war farbkonzeptmäßig nicht ganz ausgereift, weil es kollidiert ein bisschen mit dem internationalen Farbsystem für Belobigung und Strafen. Aber hat auch pädagogisch hat es ja bei mir gewirkt.
Aber meinst du, hättest du wirklich weniger Geschenke bekommen deswegen? Weil ich glaube, das hätte.
Also weiß ich nicht. War natürlich was man nie bis zum Ende ausgereizt hat. Ne?
Wie streng war es? Also zum Beispiel, wenn du zu viel gehustet hast, wenn du Husten hattest, aber so viel gehustet hast, dass es schon andere Leute stört.
Ja, genau, in der Öffentlichkeit. Ne?
Also
in der Öffentlichkeit. 3 Huster okay, bei 4, blauer Punkt.
Ja.
Ich fand es schon, also mir hat es jetzt nicht geschadet. Ich weiß nicht, wie lange hat man an Weihnachtsmann geglaubt? Wahrscheinlich bis zur Einschulung, ne?
Nee, schon länger.
In der Einschulung gab es immer das eine Kind, was irgendwie dann schon Bescheid wusste.
Es gab immer einen Whistleblower. Der hat allen schon gesagt, den gibt es überhaupt gar nicht, den Weihnachtsmann.
Aber erst in der Schule,
in der ersten Klasse, erst in der Schule. Davor war es so allgemein, eine allgemeine Wahrheit, dass es den Weihnachtsmann gibt.
Ja, aber in der ersten Klasse, da ist man noch 6, ungefähr 5, 6. Da glaubt man doch noch an den Weihnachtsmann.
Ich bin mit 9 eingeschult.
Weil das ist ja nicht 5.
Doch, mit 5 ist, glaube ich, war das normale Alter. Also mit 5 oder 6 konnte man eingeschult werden.
Frank, in welchem Land bist du aufgewachsen? Und niemand wird in Deutschland mit 5 eingeschult.
Na, heutzutage schon. Heute ist es voll crazy.
Ja, ja.
Ja, die haben das alles runter, irgendwie haben die das alles runtergeruckt, damit die Leute viel früher fertig sind und in das Wirtschaftssystem eingegliedert werden können, damit die ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sind. Und wieso war die Begründung? FDP und CDU sei Dank.
Also bei mir war es so, es gab ja sogenannte Kann-Kinder. So hieß es früher.
Die auf diesem Filmfestival viel zu tun hatten. Ne?
Genau, genau.
In den Ferien.
Kurz bevor man zur Schule gegangen ist, gab es eine schulärztliche Untersuchung. Und da wurde dann auch so ein bisschen entschieden, da wurde alles an einem gemessen, wie groß ist man, wie dick ist man und ist man vielleicht ein bisschen langsam in der Birne.
Ja.
Ne, versteht man, hat man da vielleicht so einen Klotz mit so einem Dreieck, den probiert man über 20 Minuten in so ein Viereck reinzustopfen. So, und ich kann mich noch daran erinnern, ich war bei dieser schulärztlichen Untersuchung und danach sollte entschieden werden, ob ich denn jetzt schon dieses Jahr zur Schule komme oder erst im nächsten Jahr, ob ich noch ein Jahr brauche. Und für mich habe ich diesen Test hervorragend gemacht. Also ich bin da auf dem Laufband mit so einer Sauerstoffmaske. Ich habe ich hab so Pfeile mit so einer Armbrust, habe ich immer hat immer ins Ziel getroffen.
Wenn du auf dem Motorrad gefahren bist, ne?
Genau, ja. Auf dem Motorrad gefahren. Freie ich habe gegen relativ guten international erfahrenen Schachspieler, habe ich 5 Schachspiele auf einmal gemacht, aber leider danach ist man wohl doch bei mir zu dem Schluss gekommen, der Sebastian, der braucht vielleicht doch noch ein ganzes Jahr länger, um in die Schule zu kommen.
Mühchen. Kleines Mühchen.
Ja.
Und dann wurdest du aussortiert?
Ich wurde richtig aussortiert. Das war ja wie so eine Art Musterung bei der Bundeswehr.
Ja. Ja.
T-dumm habe ich gekriegt, wie das hieß, ja.
Weil ich habe in einer der letzten Tage im Dezember Geburtstag.
Oh, da haben wir schon mal festgestellt, zwischen den Feiertagen, weshalb mir nie jemand aus der Firma gratuliert.
Genau, ja. Und deswegen war ich immer der Jüngste. Also wenn die anderen schon halt teilweise ein ganzes Jahr älter waren, war ich halt noch ein ganzes Jahr hinterher. Und musste mich mit denen halt messen.
Aber es ist Shit.
In dem Alter ist es ja super viel. Wenn du als 6 bist, Anfang 6 und Ende 6 ist halt, da bist du ein ganz anderer Mensch.
Heute noch Studien habe ich erst gelesen, dass sie jetzt erst langsam das alles so feststellen, dass genau diese Kinder, so wie du, auch wirklich, kannst du 15 Jahre später noch nachweisen, dass ihr immer benachteiligt wart.
Ja.
Weil du bist immer hinten dran, fühlst dich deshalb irgendwie weniger wert, denkst du, die anderen können schon so viel mehr und das wirkt sich bis ins Erwachsenenalter aus. Vielleicht ist das der Grund, warum du vor dem Eisbärenmaskottchen weggerannt bist. Du kannst gar nichts dafür.
Ja, ich kann nichts dafür. Ich bin sehr früh eingeschult worden und war halt ein ganzes Jahr immer hinterher von der Entwicklung noch. Ne? Und ich ganzes Leben lang begleitet mich, dass ich irgendwie hinterher bin.
Du musst ja dir sagen, jetzt in der Firma, das zieht sich ja weiter. Du bist, glaube ich, auch ein Jahr früher als alle anderen Tonleute eingeschult worden. Deswegen sind die ja immer ein halbes Jahr im Wissen voraus.
Ja, du lachst jetzt, aber es ist wirklich,
das ist ein Problem.
Ja. Also ich war bei mir der Älteste. Ich war wirklich so, ich hatte, okay. Also ich war wirklich,
glaub, so wie ich.
Nee, also nicht der Älteste, es gab natürlich auch bei mir in der Klasse welche, die hatten wirklich schon einen Schnurrbart und einen Mofa-Führerschein, also in der Grundschule. In der zweiten Klasse hatte ich wirklich schon jemand, der einen Kran-Führerschein gemacht hat, weil für den war das schon eh klar, dass der später mal quasi nicht im wissenschaftlichen Bereich arbeiten wird.
Bei uns war das so frei, man konnte entscheiden, wann man in die Schule will. Ich hatte, glaube ich, mit 9 oder 10 hatte ich dann Bock. Und da bin ich dann auch in die Schule gekommen. Und dann wurde mir auch natürlich direkt am ersten Tag verraten, den Weihnachtsmann gibt nicht. Und ich habe direkt mein erstes Schimpfwort gelernt. Kannte ich ja vorher auch nicht im Kindergarten. Das war bei uns auch so eine heile Welt. Aber direkt Arschloch und Pimmel. Weiß ich wie heute noch, wurde mir in der ersten Klasse beigebracht. Also so richtig. Und zwar in Form eines Reimes. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ich möchte ihn nochmal präsentieren. Ich weiß nicht, ob er noch angebracht hat, aber es war: Kinder Schokolade macht den Pimmel gerade. Und das Arschloch rund, ficken ist gesund.
Ja.
Das wie bitte? Ja. Das gab es bei euch genau, in der ersten Klasse. In Berlin, in der Großstadt.
Ja.
Ficken ist gesund. Das gab es bei euch.
Ja.
Das waren also diese Dreier-Schimpfwort-Kombination, ne? Pimmel, Arschloch, Ficken. Da war vielleicht Berlin auch nochmal ein anderes Pflaster als da dein Landkreis aus dem.
Ja, also in den Dithmarschen war das anders. Ich kann mich noch daran erinnern, bei uns auf der Schule auf dem Gymnasium.
Wie, du bist direkt in der ersten Klasse auf dem Gymnasium gewesen?
Nein, aber ich wollte nur erzählen, dass ich viel später überhaupt mit Schimpfworten konfrontiert worden bin.
Okay, ja. Gut.
Ich habe kein Schimpfwort gehört, bis ich 13 war. Ich wusste, also wirklich Arschloch, das Wort kannte ich überhaupt nicht. Also bei mir auf dem Gymnasium war es so, dass jede Klasse musste einmal im Jahr einen 1-Stunden-Lauf machen. Man musste eine Stunde am Stück laufen. Und
wie?
Sportliche Ertüchtigung. Jede Klasse musste, also um nicht so einen Tadel oder irgendwie sowas zu kriegen, musste man eine Stunde am Stück laufen, egal wie.
Jede Woche?
Nee, einmal im Jahr. Das war so ein Lauftest.
Aber das ist ja völlig insane. Und ihr belächelt meine rote und blaue Punkteliste. Das klingt ja wie Todesmarsch von Stephen King.
Ja, es war auch so. Bei uns gab es auch im Sport, wir haben ja schon im Sportunterricht gesprochen, aber bei uns gab es wirklich hauptsächlich Zirkeltraining. Bei uns wurde nicht ein Ball in die Mitte gerollt.
Das hatte ich wiederum nicht. Und dann musstet ihr aber eine Stunde laufen.
Wir mussten eine Stunde laufen und die Lehrerin, die war immer so nett, dass sie eine Box aufgestellt hat, dass wir unsere eigene Musik hören dürfen während dieses einstündigen Laufes, ne? Einmal immer um den Sportplatz rum. Und da hat sie zu uns gesagt, ja, ihr könnt gerne eure Musik hören, aber bitte keine Pupe-Kacke-Pisse-Musik.
Was meinen Sie damit genau?
Ja, das sind Lieder, bei denen wahrscheinlich solche Worte wie Pupe, Kacke, Pisse oder ich kannte ja keine Schimpfwörter. Vielleicht gab es damals ein bekanntes Lied, das hieß Pupe, Kacke, Pisse. Also.
Also, okay.
Jeder muss das machen. Es gab so, also wirklich Leute, die auch Probleme mit den Füßen hatten, ne? Die eigentlich schon Gicht überall hatten. Du musst es machen. Du musst diese ganze Stunde durchlaufen.
Ja. What the fuck? Ich bin in meinem ganzen Leben, würde ich behaupten, noch nicht eine Stunde am Stück gelaufen.
Du nicht? Nee.
Nee.
Aber du läufst ja doch auch mal in Friedrichshain deine Bahn da im Kreis.
Ja, aber wenn ich jogge, ich laufe so 45 Minuten maximal. Ja. Sebastian, also das ist offiziell am sickesten, was hier bisher präsentiert wurde. Also ich dachte, Franks Geschichte ist sick mit dem Eisbären. Ich dachte, meine rote-blaue Punkteliste ist sick. Aber dass du eine Stunde am Stück laufen musstest und dass man verprügelt wurde mit dem Rohrstock, wenn man zurückfällt, das ist sick. Das gibt's, glaube ich, nicht mehr heute.
Nee, ich glaube nicht.
Das ist 100 pro abgeschafft worden.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch.
Rote-blaue Punkte, würde ich schwören, gibt's noch. Können es bestimmt Leute berichten, Rebekkas?
Gab es bei euch denn, wart ihr quasi so ein Tier? Hattet ihr so ein Tier in eurer Klasse, was ihr seid?
Wie war der?
Also die Frage.
Genau, wart ihr in der Klasse also, zum Beispiel?
Was meinst du? Hatte ich
die Frage nochmal rückwärts stellen, Frank.
Ja, genau.
Also, wart ihr in der Klasse.
Was für eine Art Tier warst du?
Wart ihr in der Klasse 1a, 1b oder 1c? Ich war in 1a und wir waren quasi die Ameisen. Und wenn man was besonders gut gemacht hat, hat man eine Ameise bekommen in seinem Heftchen und dann hat man die Ameisen gesammelt. B waren halt die Bienen und C weiß ich nicht mehr.
Chamäleons.
Das hat man dann gesammelt. So war das bei uns. Also keine blauen oder roten Punkte, sondern man hat einfach nur positive Sachen bekommen, wenn man was gut gemacht hat. Und wenn man aber nichts gut gemacht hat, hat man nie eine Ameise in seinem Heft. Man wollte viele Ameisen haben.
Bei uns gab es Zensuren, aber ab der ersten Stunde.
Das glaube ich nicht.
Ich habe mein Zeugnis von der ersten Klasse. Gibt es ein Halbjahreszeugnis und ein Jahreszeugnis, sind Zensuren drauf und ein Text.
Er hat eine 4.
kurze Sätze, kurze begleitende Sätze, genau. Wie bei euch nicht? Hattet ihr Glück, dass es schon so ein bisschen lockerer war?
Ja, genau, also im ersten Jahr gab es beim Halbjahreszeugnis und Endzeugnis keine Zensuren, klassische, sondern das war halt in einem Text verpasst. Da stand zum Beispiel, Frank bemühte sich, seine Sachen ordentlich zu halten.
Ah, das ist ja schon eine versteckte Kritik. Das ist ja eigentlich wie so ein Arbeitszeugnis, wie es heute ist, wo man so rauslesen kann, selbst wenn da steht, dass es sich eigentlich so anhört, als ob man da gut gearbeitet hat, war man eigentlich nur faul und ist besoffen zur Arbeit gekommen.
Aber dann war noch, also im Nachhinein weiß ich ja genau, das war stets bemüht, seine Sachen ordentlich zu halten. Das ist ja, glaube ich, das Allerschlimmste, was die da schreiben konnten.
Ja.
Ich war noch nicht mal stets bemüht, beim Unterricht mit ordentlich mitzumachen, sondern ich war stets bemüht, die Sachen ordentlich in meine Federtasche zu tun.
Ja. Also sie haben quasi noch versucht, irgendwas zu finden, in dem du halbwegs bemüht warst.
Ja.
Weder hast du Deutsch konntest noch Mathe. Noch mitgearbeitet hast, nein, versucht,
ja,
deine Sachen ordentlich sind. Nicht mal das hat geklappt.
Du hast quasi versucht, auf deine Sachen nicht raufzupissen. Das ist die ganze Leistung, die du
gemacht hast. Ja gut, aber stets bemüht in der Mensa, die Sachen sehr schnell aufzuessen.
Aber halt, stopp, da muss man natürlich auch zu sagen, wie ihr wisst, das war ja quasi die böse Lehrerin, die mich halt gehasst hat. Ne?
Stimmt, Frau
Das war Bock. Das, ne? Ja.
Diese böse Fräulein, ey.
Also
kriege ich sofort wieder Wut. So, du bist ja nun, also wie wir gelernt haben, du bist viel zu früh eingeschult worden, mit 4 3/4 quasi, außersehen. Dann kriegst du noch eine Arschlochlehrerin, die dir sämtliches Selbstvertrauen sofort in der dritten Stunde nimmt, als du ihr da diesen Elefanten geschenkt hast.
Ja, deswegen.
Das ist gemein.
Ja, genau, ihr müsst irgendwie, dass ich auch zwischendurch mal glaube, dass ich was kann. Ich glaube nämlich immer, dass ich nichts kann. Naja, gut.
Echt, das ist doch was, das habe ich auch in dieser Studie gelesen, dass das damit geprägt wird, wenn man zu früh eingeschult wird. Und immer merkt, dass andere Kinder weiter sind und mehr können, hat man selber, auch wie gesagt, 20 Jahre später noch glaubt man kann irgendwie nichts oder ist schlechter als die anderen. Und das ist so tragisch, wenn Frank das jetzt hier so offenbart, Basti. An unserer Geburtstagsfolge, Folge 101. Man kann nicht immer nur feiern,
ja.
Muss auch mal die traurigen Sachen ansprechen.
Also ich habe dich bisher noch nicht, muss ich sagen, als Studienleser also wahrgenommen. Du bist ein ich schlauer, bin ein sehr schlauer belesener Mann. Aber dass du zufällig, sehr belesener,
schlauer Mann. Zufällig, lass ich nicht raushängen.
Nein, dass du zufällig eine Studie gelesen hast. Das will ich erstmal.
Willst du mir irgendwas unterstellen? Ja? Du willst mir unterstellen, dass ich immer noch die Mickey Mouse und die Bravo lese jede Woche? Ja. Aber nein.
Nee, ich will dir nichts unterstellen, nur dass du dir ausgedacht hast, dass du diese Studie gelesen hast. In welchem Journal Quelle ist es angeben? Denn? Im Grundschuljournal. Was für Zeitschriften kaufst du dir? Ja,
genau. Die Grundschulgazette. Immer noch von Franks Schule da in Berlin. Wo bist du zur Schule? Steglitz, das ist Spandau. Ich komme da mal durcheinander.
Steglitz.
Steglitz. Und Basti, du warst im Landkreis Fettbeutel in der Stadt Dithmarsch.
Ja, genau.
Genau, so langsam habe ich es drauf.
Ja.
Ja, aber in Wirklichkeit, nein, ich lese tatsächlich eine Zeitung, die ich jedem sehr empfehlen kann. Die lese ich wirklich sehr, sehr gerne. Das ist die Brand 1. Habe ich seit bestimmt 15 Jahren im Abo und ich finde die sehr, sehr gut. Und das aktuelle Thema, die haben ja immer so Themenschwerpunkte, ist Bildung. Und da stehen tatsächlich sehr viele interessante Sachen zum Thema Bildung, was da alles schiefläuft in Deutschland, dass Deutschland eines der wenigen Länder ist, die eben sehr immer noch versteift sind auf Zensuren, Leute messen sofort, ob auch in Dingen, wo man gar nicht eigentlich richtig vergleichen kann, sehr beharren auf Abschlüsse, dass man nur was gilt, wenn man einen Abschluss hat und so weiter und so fort. Und dabei vergessen wird, dass ganz viele Leute super individuell sind und ganz viele individuelle Stärken auch mitbringen und die man viel eher fördern sollte. Statt Leuten sagen, ey, du bist nicht gut in Mathe, du bist also automatisch dumm.
Ja.
Deshalb kann ich nur empfehlen, kleine Sonderwerbung, Folge 101, aber auch dafür muss mal Platz sein. Wir können nicht immer nur rumalbern, wir sind ja auch ernste Menschen, auch Leute mit Gefühlen, oder was?
Ist noch Platz dafür, dass ich kurz noch erzählen kann, wie ich erfahren habe, dass es keinen Weihnachtsmann mehr gibt. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Weil ich wollte es, ich glaube,
für dich ist immer Platz.
Ich ich muss es mir selber eingestehen, ich habe bewusst nach den Geschenken zu Hause gesucht, weil ich quasi ja schon die Gerüchte gehört habe, dass es gar keinen Weihnachtsmann gibt. Wollte ich mich davon selber überzeugen und habe zu Hause danach gesucht und habe dann die uneingepackten Geschenke gefunden. Und das war dann für mich halt das ganz traurige Wissen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und dazu kam noch, dass ich dann vor meinen Eltern das so extrem schauspielern musste, dass ich mich freue über das, was ich da auspacke, obwohl ich es schon ganz genau wusste.
Aber darf ich nur fragen, wie du dich da gefreut hast? Kannst du das noch abrufen? Wie sah ein überraschtes Gesicht von dem jungen Frank Thunmann aus?
toll. Danke, Weihnachtsmann und so, ne?
Weil man hat sich jetzt, man du Lügner, sich, Frank. Du
man, konnte, Lügner. Man konnte sich ja zu Weihnachten nicht bei den Eltern bedanken, sondern musste das ja immer quasi, musste man sich ja bei dem Weihnachtsmann bedanken.
Solange man an den Weihnachtsmann glaubt.
Bei mir ist es so, also wenn ich ein Geschenk kriege, stresst mich das extrem
ja.
An so einem Geburtstag.
Oh, ja.
Wenn 15 Leute, also im Idealfall, wenn man so viele Freunde hat, sitzen um einen rum und dann muss man das auspacken und das heißt 15 Augenpaare sind auf einen gerichtet und werden gleich in den nächsten Sekunden beurteilen, ob du dich angemessen genug gut freust.
Ja.
Und das ist wirklich für mich da... Wirklich, da werde ich nervös. Ich möchte eigentlich wirklich im Boden versinken. Also am liebsten würde ich das Geschenk eingepackt mitnehmen, zu Hause aufmachen und dann mich dann vielleicht danach bedanken. Aber dieser Stress, dass man sich freuen muss, weil ich habe das Gefühl, man kann auch nicht, wenn man sich nicht so über das Geschenk freut, kann man es nicht so gut verbergen. Weil was man normalerweise macht, wenn man zum Beispiel Schuhe geschenkt bekommt, dann kann man immer daran merken, dass es demjenigen nicht richtig gefällt, wenn er das Geschenk benennt. Wenn er sagt, oh, Schuhe.
Ach so, ja.
Ne?
Ja.
Wenn das kommt,
ja.
Wenn das kommt, weiß man, er hasst diese Schuhe. Er möchte sie überhaupt nicht haben.
Das heißt also, sobald es verbalisiert wird, was man geschenkt bekommt, heißt es, dass man eigentlich innerlich überhaupt nicht glücklich ist.
Man möchte es so eigentlich sofort in den Müll schmeißen. Man möchte es eigentlich gar nicht in der Hand haben.
Das muss ich mal bei mir selbst beobachten. Aber ich habe auch mit meinen Eltern tatsächlich aber auch schon vor Jahren so einen Nicht-Angriffs-Geschenke-Pakt geschlossen. Also dass man sich wirklich einfach gegenseitig nichts schenkt.
Ja. Na, ich hatte damals, mir war das ja auch als Kind sehr, sehr wichtig, die Geschenke. Ja. Und ich hatte da immer quasi ja genaue Pläne, was ich jetzt brauche, um in dem Spiel, was ich habe, Ghostbusters oder Power Ranger oder für die Nintendo, um voranzukommen, hatte ich hier einen genauen Plan mir immer festgelegt. Und damit meine Mutter das auch nicht falsch macht, ja, habe ich hier immer auf der Wunschliste immer noch aus Zeitschriften oder aus dem Katalog das ausgeschnitten, mit dazugeklebt und immer noch, da gab es auch dann immer Bestellnummern oder ISBN-Nummern bei Büchern. Hab immer noch genau diese Nummer noch zusätzlich noch mit dazu geschrieben. Also ich bin da wirklich auf Nummer sicher. Ich habe es aufgeschrieben, ein Foto davon und halt Bestellnummer, ISBN-Nummer oder was auch immer noch dazu geschrieben.
Damit sie sich nicht vertut.
Damit sie sich auch ja nicht vertut. Und das halt das richtige Super Nintendo-Spiel ist oder der richtige Power Ranger, den ich brauche.
Ja, das darf man nicht dem Zufall überlassen. Da hast du nicht ganz unrecht. Weil ich hatte auch einen Kumpel, Alex hieß der, der war immer so gut, glaube ich, nach seiner Mutter wird sich schon was Schönes ausdenken. Mhm. Und die hat ihm wirklich regelmäßig zu Weihnachten die komplette Scheiße geschenkt. Aber auch so richtig so lieblos. Und wirklich das Highlight war, bis heute kann ich das nicht fassen, da hat sie ihm 10 Mr. Deeds DVDs geschenkt. Das ist so ein Film mit Adam Sandler. So ein Schrott-Scheiß-Film.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund gab es da so, die gab es 10 zum Preis von 5 oder so. Und dann hat sie mir einfach alle 10 DVDs geschenkt. Von Mr. Deeds.
Das ist das schlechteste Geschenk, was ich je gehört habe.
Das ist doch unfassbar, oder?
Ja.
Ja. Der hat nur so eine Kacke bekommen.
Aber
auch so Kontoauszugsordner.
Da konnte er seine Kontoauszüge reinheften. Das ist ein versteckter Hass auf jeden Fall.
Das ist aber gemein.
Aber das ist schon wirklich, aber das ist schon eins, also das würde ich schenken, wenn ich das witzigste Geschenk jemandem machen würde.
Stimmt,
das ist wirklich ein Zehnerpacken von demselben Scheißfällen. Das ist doch wirklich hilarious. Ja.
Aber habt ihr mal euren Eltern was gesagt, das wollt ihr nicht und dass es umgetauscht wird als Kind?
Nee, das hätte ich mich nie getraut.
Nein, das machen wir nicht.
Doch, ich habe es einmal gemacht und habe mich dann aber auch geschämt. Da muss ich so 7 oder 8 gewesen sein. Und da habe ich zum Geburtstag, weil meine Mutter ja immer gesehen hat, mein Schreibtisch war immer sehr unordentlich, hat sich gedacht, schenke ich ihm mal ein Stifte-Sortier-Behälter-System. Und ich habe dann aber in meinem Kopf nur gedacht, das habe ich jetzt also bekommen anstatt Slimer von den Ghostbusters. Habe ich versucht mit ihr zu klären, ob man das vielleicht doch, dass ich das nicht brauche, dass ich das anders sortieren möchte irgendwie.
Ja, und dann so im Akt des Auspackens hast du das noch gesagt.
Also ich habe danach und dann habe ich so, erst habe ich mich halt gefreut so, ne, also
wow,
sortier.
Und dann habe ich
eine Stiftsortiermaschine.
Ein paar Tage mit mir da gekämpft und habe ihr dann irgendwann gesagt. Und sie war auch, nachher habe ich mich auch geschämt, weil sie war dann da traurig darüber, dass ich das nicht haben wollte.
Ah ja, das kann man nicht machen. Ich würde es ja interessieren, wie hast du das Thema angesprochen? Also bist du und deine Mutter so rumschlawenzelst und hast du gesagt so, ja. Nochmal hier zum ganzen Thema Ordnung auf dem Schreibtisch. Ich bin dann nochmal in mich gegangen.
Ja, na ich habe dann...
Gibt es eine andere Lösung vielleicht, die wir finden können, die für uns beide zufriedenstellend ist? Oder wie hast du das gemacht?
Na ich habe dann eigentlich meiner Meinung nach sehr geschickt gemacht. Ich habe dann meinen Schreibtisch aufgeräumt und alles sortiert und bin dazu hin, guck mal, ich habe das jetzt alles schön und ordentlich gemacht, aber irgendwie dieses Stiftehaltersystem, das passt da jetzt gar nicht so rein. Ja. Das ist jetzt irgendwie, also das
habe ich gar nicht gebraucht.
Das passt da jetzt gar nicht so.
Du hast extra reingerufen in den Raum. Hast gesagt, ach ja, ist dir übrigens aufgefallen, ich wollte dir ein paar Sachen mit dir noch besprechen. Ach ja, stimmt, das mit dem Stift.
Mutter, setz dich hin.
Das ist
genau
beide auf dem Holzweg.
Im Prinzip so halt habe ich es gemacht. Das ist halt doch so mit den Schubladen, das passt da alles viel besser. Was machen wir jetzt? Was soll ich jetzt machen?
Stell mir Frank gerade wie so einen kleinen Mafiosi-Jungen vor. Und sieh mir, der sagt so, Mutter, setz dich mal hin. Schau auf meinen Schreibtisch, fällt dir was auf? Und dann donnerst du erstmal ihren Kopf so auf die Schreibtischkante. Fällt dir immer noch nichts auf. Aber nicht schlecht.
Also das finde ich schon wieder sehr gewitzt.
Du bist ein richtiger, genau so richtiger Geschenkeprofi.
Gewitzter Witzling.
Ja, aber geschämt habe ich mich trotzdem, weil ich glaube, sie hat geschnallt, dass ich es nicht haben wollte.
Aber ich finde, so rum kann man es dann auch schon wieder machen, weil wenn man so sagt, guck mal, wenn du so zeigst, guck mal, dieses Geschenk war eigentlich überflüssig und den Gegenwert können wir doch jetzt nochmal in einen Slimer investieren, das ist legitim, das finde ich okay. Also das ist auch für mich wieder so ein kleiner Lifehack, den kann man weitergeben an Leute, wenn ihr unzufrieden dieses Jahr mit Weihnachtsgeschenken seid, dann macht das so wie Frank, ne?
Ja.
Bekommt ihr zum Beispiel eine schicke neue Jeans geschenkt, ne, und die gefällt euch aber gar nicht. Dann lauft er einfach mal 7 Tage nackert rum und dann sagt er, Mensch, liebe Eltern, fällt euch was auf? Trage ich hier eine Jeans? Nein, wohl nicht. Kann man wohl im Mom tauschen, gegen eine Gerte.
Aber trotzdem habe ich mich, war es nicht schön. Also ich habe mich trotzdem ein bisschen geschämt im Nachhinein. Aber ich war dann zufrieden doch am Ende.
Hast du den dann bekommen, den Slimer?
Ja genau, ich habe dann den Slimer bekommen, ja.
Ach.
Ja.
Und das Stifte-Ding wurde umgetauscht?
Ja, genau.
Verstehe ich dich komplett, Frank. Muss ich nicht schämen nachhinein.
Gut.
Alles richtig gemacht.
Sehr gut, sehr gut.
Aber worauf ich noch hinaus wollte, weil bei Frank hier sein Wuhu, tolles Geschenk.
Also ja.
Ausruf. Ist deshalb wahrscheinlich vonnöten gewesen, weil ich habe neulich etwas festgestellt, Basti. Als wir die letzte Folge recorded haben, wollte ich mit Frank zusammen nochmal ein paar Lacher aufnehmen. Also einfach so random Gekichere und Gelache. Weil wir doch über das große Sitcom-Thema irgendwie gesprochen hatten. Ich wollte mit Frank eigentlich selber so Sitcom-Lacher einlachen quasi. Und dann bin ich zu Frank rübergetappelt. Meine, komm Frank, wir machen das schnell. Und da glaubst du nicht, was geschehen ist. Frank kann nicht auf Kommando lachen.
Nee.
Er kriegt keinen Lacher raus aus seinem Gesicht.
Ich hab's wirklich.
Das ja schon nicht. Zwei. Du kannst ja auch nicht lachen, Thomas.
Naja, aber ich krieg mir schon ein Lachen rausgequält.
Aber kannst du denn, kannst du künstlich lachen, Basti?
Ein natürliches, künstliches, also ein natürliches Lachen, was aber künstlich erzeugt wird.
Oh, das ist aber schon, aber also das können die wenigsten. Also wirklich natürliches Lachen. Natürliches Lachen. Ich glaube, ich sehe immer, wenn jemand natürlich lacht.
Ja gut, aber man hört es doch nicht.
Doch, natürlich stimmt, hört
man es. Man sieht es an den Augen. Man sieht an den Augen, ob jemand
genau, echt lacht. Genau, aber wir sind ja ein Audioformat, wie wir wissen, und ich wollte ein paar Sitcom-Lacher nachstellen. Und da habe ich Frank mal so eingezählt. 3-2-1.
Ja.
Und?
Und na, ich habe den immer.
Wir gehen jetzt mal einmal alle durch. Also jeder versucht mal einen Lacher.
Okay, dann. Thomas fängt an. 3-2-1. Basti, 3-2-1.
Oh mein Gott, das war schlecht.
Jetzt, Frank, 3-2-1.
Ja, genau. Es kam halt wirklich nur, ja, also es klang wie so ein Auto, was nicht anspringt.
Ja.
Und es ging nicht, dann habe ich Frank Witze vorgelesen. Ich habe Frank Witze vorgelesen, er war aber so unter Druck, dass immer nur das rauskam. Mach nochmal, Frank. Ja.
Ich lache ja so sehr, sehr gerne und herzlich.
Total.
Aber
total.
Aber quasi gespielt kann ich das nicht. Deswegen, aber es ist doch auch gut. So weiß man, wenn ich lache, meine ich es ernst.
Ja.
Ja, du bist einer der lachigsten Menschen, die ich kenne, Frank. Ja. Genau. Du bist eigentlich eine richtige Kichererbse. Aber deshalb war ich so verblüfft, dass du das nicht abrufen kannst. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich kann vieles mit meiner Stimme nicht. Ich kann weder flüstern noch unecht lachen.
Pfeifen.
Melodien pfeifen, genau.
Bis gar nicht. Ja, das war also für mich auch richtig blöd. Frank, mach jetzt.
Und ich brauche drei Lacher von dir.
Ja, ich konnte
jetzt kommen, wir haben nicht mehr Sachzeit.
Ich habe dann wirklich nur so.
Das ist richtig, richtig erschüttert weiter. Es klingt so, als wenn ein Auto nicht anspringt. Ja. Apropos,
Auto.
Sebastian.
Ja.
Was ist mit deinem Auto? Das haben wir vor 3 Wochen hast du angesprochen. Also dein Auto, wir müssen nochmal das Schicksal einfach nochmal klar zusammenfassen. Dein Auto hat im Gegensatz zu dir Sienna nie erblickt.
Genau, trotz mehrfachen Versuchen, den Wagen hier rüber zu holen, ist er nach mehreren Reparaturen, wurde mir gesagt, dass der Wagen jetzt komplett in Ordnung ist. Dann bin ich aber wieder losgefahren und dann ist er auf dem Weg doch wieder kaputt gegangen.
Genau, und nach dem 17. Mal hast du dich doch entschieden, den zurückzuschicken nach Berlin, hast du gesagt.
Genau, schon mal zu euch.
Genau, und da
war deine Vorhut.
Da hast du ja, da wolltest du ja mir eine Nachricht schicken, wo ich ihn abholen soll, um ihn irgendwo abzustellen. Kam nicht.
Ja, das kann ich noch machen, weil momentan nutze ich das noch aus, dass der halt kostenlos bei der Werkstatt gelagert wird.
Also, okay.
Aber du traust ihn jetzt, dass das da einfach so 2 Monate dazwischen gelagert wird? Wären da nicht Autoreparaturservices auch ungehalten, sag ich mal, wenn ein Auto unnötig lange da
Platz aber dann können die mir auch Bescheid sagen. Ja,
das stimmt.
Ah, okay.
Ich habe jetzt aber noch einen Kumpel, mein Kumpel Nico, der hat so eine auf so Oldtimer spezialisierte Werkstatt, eine sehr hochwertige, hat er in das Sofia Monaco Werk in Sofia in Bulgarien. Und jetzt überlege ich, ob ich als Ultima Ratio den Wagen jetzt auf den Hänger packe und zu ihm fahre, weil seine Leute können sich den wirklich jetzt länger angucken. Das heißt, ich würde ihn nochmal nach Bulgarien schicken.
Oh Gott, das war alles so. Na gut, der Pass ist ja auch ein witziges Hobby, was du da aus Italien heraus betreibst.
Das ist ja sehr teuer.
Ja, das ist sehr teuer. Einfach mal Autos hin und her schiffen.
Aber falls ihr wollt, ich war noch bei so einem Weingut, bevor ich den Wagen abgeholt habe. Und es sind noch ein paar sehr gute Flaschen Rotwein im Kofferraum. Also falls ihr die haben wollt, könnt ihr mal bei der Werkstatt einfach vorbeifahren und euch die abholen.
Ich bin ja im Weinschorlen-Business mittlerweile relativ, also noch nicht so weit, aber was ich weiß, ich glaube, man macht keine Rotweinschorlen, richtig?
Nee, das sollte man nicht machen. Aber ich wohne ja hier in der Nähe, direkt von der Chianti-Region. Und das ist eigentlich der berühmteste Wein hier aus der Region, der Chianti Classico und der Brunello. Und da habe ich welche hinten im Kofferraum. Also falls du dich mal weiter... Weil
bilden willst,
wahrscheinlich fangen die irgendwann an zu frieren.
Ja, weil ich würde, was ich ja anbieten könnte, ich steige ja dann immer erst sanft ein, als Mischgetränk, könnte ich den mit einer Cola mischen.
Ja, das wäre sehr schön, Thomas, ja.
Weil ist doch Rotwein-Cola gibt's. Das heißt offiziell, das gibt's in Berlin, das heißt kalte Muschi. Das ist ein offizielles Getränk, es ist Rotwein mit Cola gemischt. Kann man bei Getränke Hoffmann zum Beispiel kaufen.
Also das könnte man vielleicht so mit wirklich so Rotwein aus dem Gulli machen oder aus so einem 10-Liter Kanister oder sowas.
Sagst du,
also,
ist zu fein für meinen Gaumen, dein Wein, oder was?
Ja, ist er wirklich. Der Wein ist wirklich, Frank, dir würde ich ihn anvertrauen. Du hast einen feinen Weingaumen.
Ja, also Rotwein, ich würde auf jeden Fall aufbewahren, weil Rotwein trinke ich gar nicht.
Nee?
Nee, ja. da kriege ich immer so blaue Lippen von und schlafe direkt ein.
Sieht aus wie so ein Erfrierungsopfer.
Ja.
Wie Leonardo DiCaprio und Titanic.
So sehe ich dann aus.
Zum Schluss.
Und dann schlafe ich.
So hängst du auch rum.
Ja.
So hängst du dann an der Tür.
Also ich könnte also auf jeden Fall quasi, wenn man Rotwein aufbewahren möchte, bin ich der Richtige dafür.
Das ist für mich ein klassisches vergiftetes Geschenk, was du uns da unterbreitest. Weil wir beide haben nichts davon. Du gibst dich jetzt großzügig, weiß aber ganz genau, dass wir damit nichts anfangen können.
Ich wusste nicht, dass Frank kein Rotwein trinkt. Und ich wusste nicht, dass du Rotwein gerne mit überhaupt unpassenden Getränken mischt, um den ganzen guten Geschmack
zu eliminieren. Du wusstest, was ist. Das ist ganz klar ein vergiftetes Geschenk, weil du wusstest, wir brauchen es nicht. Wie wenn ich euch eine 1 Million anbiete, weiß ich auch, dass ihr den nicht annehmt, weil ihr beide schon 1 Million habt.
Ja, das haben wir auf jeden Fall.
Ja. Das ist ja dann, das ist ja Quatsch, sowas, ne? Oder Frank jetzt nochmal so einen Stiftehalter zu schenken.
Brauche ich nicht, weil ich habe ein anderes Stifteablagesystem, genau.
Na gut, aber kommen wir zu einem anderen großen Skandal. Apropos gepanschte Drinks. Letzte Woche habe ich ja beschrieben, wie ich hier aus der Not eine Tugend gemacht habe, indem ich jetzt zum großen Kaffeekocher avanciert bin.
Ja.
Ich koche immer noch Kaffee für die ganze Etage. Heute, Frank, habe ich auch wieder Kaffee gekocht, heute Morgen. Ich habe ja gesagt, ich experimentiere auch immer noch ein bisschen mit den Zutaten.
Genau.
Heute habe ich einen kleinen Spatz am Wegesrand gefunden und den habe ich mit reingeraspelt in die Mischung. Weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Habe ich direkt auch einen Werbeslogan dafür ausgedacht. Habe ich gesagt, es ist ein Spitzenkaffee für Spatzenhirne. Weiß nicht, ob du es geschmeckt hast. Naja, jedenfalls habe ich ja beschrieben, also ich koche nicht nur Kaffee, sondern ich mache mir dann selber auch, brauche ich mir einen Spezialkaffee mit sehr viel Milch, mit ein bisschen Agavendicksaft, da noch eine Zutat, da noch ein bisschen was und so weiter und so fort. Jetzt hat das natürlich, ist das sofort ans Ohr gedrungen, eines bekannten Kaffeekonnoisseurs, vielleicht den bekanntesten Kaffeekonnoisseurs dieses Landes, unser Freund und Kupferstecher Jakob Lund von Baywatch Berlin. Und dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt, die würde ich jetzt hier mal abspielen und ihr müsst mal mir helfen zu interpretieren, wie er die meint.
Ja, okay.
Ich feuer die mal ab.
Hallo Thomas Martins, hier ist dein Freund Jakob Lund. Ich habe soeben euren Podcast Eulen vor die Säue gehört und ich bin völlig entsetzt. Ich befinde mich in einem Zustand zwischen Schock, Trauer, Ekel und Wut und kann kaum ertragen, was ich da von dir gehört habe zum Thema Kaffee. Du weißt ja, ich bin großer Fan und Freund des Getränks und was du da mit Kaffee machst, klingt für mich so apokalyptisch und grauenhaft, dass ich wirklich kaum aushalte, euch da zuzuhören. Ich finde, an deinen Händen darf nie wieder eine Bohne gelangen, das geht so nicht. Ich möchte hier in der Firma erwirken, dass es ein Verbot gibt, dass du dich der Kaffeemaschine näher als auf 10 Fuß überhaupt nähern darfst und wünsche mir, dass du nie wieder den Knopf an den schönen, tollen Filterkaffeemaschinen drückst. Deine ganze Pampe, die du da plörst, das hat mit Kaffee so viel zu tun wie Sekt mit Bier. Bitte lassen Sie das.
Gut, Kaffeemaschinenverbot für Thomas Martins.
Interpretiert ihr das so heraus oder ist es eher eine Anstachelung zum Weitermachen?
Es ist schon eine versteckte Kritik auf jeden Fall.
Was?
Also verpackt in ein deutliches Lob. Für dich, Thomas Martins, das ist eine Lobhudelei mit vielleicht 1-2 Einschränkungen.
Für mich klingt das auch so, als ob Jakob jetzt erwartet, dass du ihn jeden Morgen eins von deinen Spezialkaffees an den Schreibtisch bringst.
Mach ich doch.
Ja.
Das ist doch eindeutig Reverse Psychology, was Jakob da anwendet. Und er möchte, dass ich ihm jetzt mal so ein Ding braue, oder?
Also Thomas, so langsam verstehe ich, warum deine Eltern dieses Punktesystem gemacht haben. Das wird ja auch nie funktioniert haben, dieses Punktesystem. Und so, ihr wollt also sagen, ich soll noch mehr Würstchen auf den Boden fallen lassen beim Essen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich verstehe, das ist alles ein verstecktes Lob, wenn ihr mich kritisiert.
Ich soll die Toilette noch mehr mit Klopapier verstopfen.
Ja. Okay. Jetzt habe ich noch nicht geschafft, Jakob zu einem Live-Test einzuladen. Vielleicht reichen wir das mal nach. Ich werde ihn jetzt mal zwingen, auf Etage 4 zu kommen. Und dort werde ich live für ihn das alles zusammenbrauen. Also erst koche ich den Kaffee und dann zauber ich aus dem gekochten
Mikrowelle
Kaffee. Mache ich ihm dann einen richtig schönen Latte Macchiato extra dry.
Thomas Spezial. Hat dieser Kaffee schon einen eigenen Namen?
Nee, wir brauchen wirklich noch einen Namen. Ja. Hat wirklich noch keinen, also das wäre dann das nächste Ding vielleicht, klamüsere ich das dann auch mit Jakob aus, wie wir das Ding dann nennen.
Schlimm.
Schlimm.
Ja, ey, dann haben wir Schlamm und Schlimm.
Doppelt beim Schlamm und Schlimm.
Ja.
Ey, Frank, wir starten durch.
Ja. Ach, sehr gut.
Schlimm ist gut. Ja. Ey, Schlimm ist ja sehr gut. Was gibt es denn als Doppelpack?
Oh. Mann, das ist jetzt...
Oh, da rattert's. Schlamm und Schlimm.
Ja.
Das ist ja genial. Das ist so eine Doppelflasche.
Das ist wie
eine Hälfte ist Schlamm und der andere ist Schlimm.
Das ist wie quasi
Lust und Laune.
Das ist wie quasi. Haut
man sich das rein?
Das ist wie hier die Zahnpasta. Da gab es doch immer morgens Elmex, abends Aronal.
So machen wir es auch.
Morgens schlimm, abends schlimm.
Abends Schlamm.
Ja.
Das ist ja perfekt.
Ja.
Natürlich. Da kann ja auch keiner, da kann ja keiner was.
Ja.
Weil morgens trinkst du ein bisschen Kaffee à la Thomas Kuhl und abends ein Schlamm à la Frank Thunmann. Perfekt. Dann bist du aber den ganzen Tag lustig.
Ja.
Oh. Da steckt was drin, Leute. Das gehen wir an.
Zack.
Siehst du? Dafür, dass wir zu Bussi werden. Jakob ist der Erste, der verkosten darf. Das,
das ist wirklich. Das freut sich drauf. Ich habe auch rausgehört, dass er wollte eigentlich nur unbedingt, genau, wollte unbedingt der erste Verkoster sein. Das habe ich jetzt auch da rausgehört, ja.
Er will einen Probeschluck. Das arrangiere ich.
Aber hast du mal gesehen, wie Jakob einen Kaffee macht? Also wie, der Unterschied, wenn man das so mal so gegenüberstellen würde, wie er seinen Kaffee macht und du. Er hat aber ja
macht
so eine.
Jakob selber einen Kaffee? Er trinkt doch eher gerne in sehr exquisiten Cafés.
Nein, Jakob hat wahrscheinlich die beste Espresso-Maschine Deutschlands. Der hat selber so diese gebaut. Ganzen, der hat so ein Druckmessgerät. Es muss ein Italiener mit im Raum sein. Alle dürfen nur weiße Kleidung tragen. Es muss klassische Musik laufen. Es gibt gewisse Parameter, unter denen ihr überhaupt dir einen Kaffee machen kann.
Ja, aber es ist ja vergleichbar. Also wir betreiben, sagen wir mal, Jakob und ich betreiben den gleichen Aufwand. Und jetzt müssen wir das Ergebnis vergleichen. So richtig so ein Kaffee-Show-Off.
Schlimm und Schlamm.
Ja, Schlimm und Schlamm. Das ist ja wirklich perfekt. Apropos Schlamm. Muss ich auch noch was erzählen. Wir haben letzte Woche hier ein Public Viewing gemacht von Joko und Klaas gegen ProSieben.
Ja.
Unsere kleinen Familienshow, die hier jetzt aktuell läuft in der 150. Staffel. Und da haben wir einfach mal die ganze Firma eingeladen, haben gesagt, komm, wir gucken mal gemeinsam die Sendung. Es gibt verschiedene Mischgetränke, unter anderem das Kultgetränk Schlamm von Frank Thunmann persönlich gemischt. Und da hättest du mal gucken sollen, Basti, wie die Leute in Scharen sind gekommen,
ja?
Um sich von Frank einen Schlamm mixen zu lassen.
Also ich habe von der Sendung habe ich kaum was mitbekommen, weil ich nur in der Küche stand und Schlamm zu mischen. Und es war wie immer, die Reaktionen waren, nee, sieht nicht schön aus, danke, will ich doch nicht. Und dann, aber
nach dem ersten
Schluck,
ja.
Das hat dann
leuchtende Augen.
Ja.
So wie der kleine Frank Thunmann, als er seine Geschenke gefunden hat.
Oh,
also Schlamm. Muss ich wirklich sagen, die Leute sind aber wirklich begeistert. Und dann trug es sich zu späterer Stunde zu, weil Frank kam wirklich mit dem Schlammmix nicht hinterher, hat sich unser toller, lieber Freund und Grafiker Tobi Kaiser, hatte sich erdreistet, Frank zu fragen, ob er denn selber einen Schlamm vermischen dürfe.
Wie? Nein, das fragt er nicht.
Genau. Frank hat sofort die Hand erhoben.
Ja.
Hat gedroht, dem Tobi links und rechts eine mitzugeben. Wollte ihn schon von der Party verweisen. Und dann hatte Tobi natürlich, hat er Reis ausgenommen, dachte, oje, jetzt habe ich den Schlammpapst persönlich beleidigt. Jetzt kriege ich wohl keinen Schlamm mehr. Hat sich dann heimlich, das hatte mir erst im Nachhinein erzählt, dann in so einer Ecke wollte er sich selber Schlamm mischen.
Ja.
Und hat aber nicht aufgepasst bei den Zutaten, die Frank da reingibt. Und er hatte wohl auch noch nichts von dem Rezept gehört. Und fing da so an, da so Wodka reinzukippen und noch so andere Sachen. Und wunderte sich aber, dass es irgendwie nicht so richtig auf die Farbe kam.
Ja.
Und dachte er, irgendwie muss ja bei Frank noch was Verrücktes drin sein, wenn das so komisch schlammig aussieht. Er hat irgendwie halt vergessen, die Cola und den Orangensaft. Und hat sich dann aus der Not heraus Curry-Ketchup reingekippt. Für die Färbung dachte, ach, das hat bestimmt sowas, ne, so ein bisschen so Tabasco-ähnlich. Dann hat er sich da so Curry-Ketchup rein und dachte, ach, das sieht doch ganz schlammig aus und hat es halt getrunken und hat fast gekotzt.
Ja. Stimmt, ich erinnere mich.
Und es hat mir so ganz traurig erzählt.
Ich erinnere mich, wie er auch noch zu mir kam. Ich habe mir meinen eigenen Schlamm gemacht und habe mir da Curry-Ketchup reingemacht. Hat er mir auch erzählt und ich habe es immer nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das macht einen Spaß. Und habe ich ihn gefragt, schmeckt es denn? Und er wollte, glaube ich, nicht zugeben, dass es eklig ist und hat zu mir gesagt, nee, ist ja ganz okay. Es ist jetzt anders, aber es ist auch ganz okay und hat das halt weitergetrunken.
Angeblich wie Mexikaner würde das schmecken.
Ja.
Ja, also bitte nicht nachmachen. In einen echten Schlamm, so viel können wir verraten, gehört natürlich kein Curry-Ketchup. Die klassischen Zutaten sind nach wie vor
Wodka, O-Saft und Cola in einer extrem seltenen, speziellen Zusammenmischung.
Das bleibt Franks Geheimnis.
Ja.
Aber würdest du Lizenzen verkaufen, Frank? Also würdest du, sagen wir, für 15.000 Euro, würdest du eine Lizenz an jemanden verkaufen, dass er auch privat bei sich zu Hause Schlamm machen darf?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, über genau, was denn so eine Lizenz kostet. Und dann ist halt klar, macht der sich halt zu Hause nur für sich einen Schlamm oder noch für Gäste, die da sind? Das ist natürlich, da gibt es natürlich dann ganz andere Deals, ne?
Sehr gut.
Und er müsste mir quasi trotzdem vorher erstmal vorab Bilder davon schicken, wie der aussieht, ob er die Lizenz wirklich dann auch bekommt.
Das ist ja auch bei so international verkauften Shows, ne? Bei Masked Singer, das, was überall auf der Welt läuft. Da kommt dann auch immer jemand von der Produktionsfirma, die sich das ausgedacht haben und ja. guckt genau, wie ist welche Lampe aufgestellt, wann wird welche Moderation ja. gemacht, ne? Um sicherzustellen, dass es genau ja. so ist wie das Original oder Original möglichst nah rankommt.
Ja, da wird eine richtige Formatbibel geschrieben. Genau. Das. Die ist wirklich mehrere hundert Seiten dick. Da steht wirklich aufgelistet von der, wie sieht die Grafik aus, wie weit darf ich vom Bildschirmrand sein, wie müssen die Leute begrüßt werden. Das ist verrückt. Also manche Shows nehmen das richtig ernst.
Ja.
John de Mol soll da sehr streng sein. John de Mol ist ja der Bruder von Linda de Mol. Kennt man vielleicht. Ein großer TV-Produzent hat sich unter anderem The Voice ausgedacht. Und der ist dann halt mit diesem Format, und da tingelt ja wohl, da ist ihm das nicht zu schade, in jedes Land persönlich zu reisen und da zu überwachen, ob da sein Format eingehalten wird. Und redet da so mit. Das ist echt völlig verrückt. Würde ich niemals machen. Viel zu aufwendig, oder?
Ja, das ist das Gute an unseren Shows. Die meisten Erfolgsformate in Deutschland sind ja eigentlich alles internationale Formate, die eigentlich nachgemacht werden. Ja, ne? Da braucht man jetzt nicht viel kreative Energie, die da so hintersteckt. Das wäre bei uns viel schöner, dass wir das selber machen können.
Das ist der Vorteil. Wir denken uns einfach selber aus, haben natürlich den Stress, aber dann redet uns keiner rein. Ja. Genau, aber keiner redet uns rein und sagt, nee, Moment, da hinten der Goldlack, das hat falsch geschimmert. Bitte neu lackieren. Passiert nicht.
Das apropos, Vorteil, das habe ich nur ganz kurz. Linda de Mol. Also ich konnte es nicht glauben. Ich hänge hier meine Mitschüler. Ich habe ein paar holländische Mitschüler bei mir in der Schule. Flänches, Bähnches. Und ich habe die mal gefragt, ach, was haltet ihr eigentlich so von Harry Weinfort? Bekannter holländischer Moderator.
Ja,
Deutschland. Da haben sie zu mir gesagt, Harry Weinfort? Habe ich noch nie gehört.
Ach.
Da habe ich gesagt, sag mal, hackt's bei euch? Ja gut, aber Mareike Amado, die kennt ihr doch von der Mini-Playback-Show.
Ja, natürlich, Kultstar.
Da haben sie gesagt, nee, haben wir noch nie. Habe ich den Bilder gezeigt. Dann habe ich gesagt, nee, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen.
Weil die waren in Deutschland ja Superstars.
Ja, dann habe ich gesagt, okay. Sowieso. Aber Rudi Carrell natürlich, ne? Der ist ja bestimmt bei euch eine große Nummer. Ist wahrscheinlich bei euch mal Präsident gewesen. Haben Sie gesagt, selbst Rudi Carrell haben Sie in Ihrem gesamten Leben noch nicht gesehen, nicht mal auf dem Foto.
Das gibt's ja nicht.
Das heißt, die Holland, also Linda de Mol kannten Sie natürlich, weil sie auch in Holland moderiert hat. Aber das heißt, diese holländischen Moderatoren, die in Deutschland so einen gigantischen Erfolg hatten, wahrscheinlich 90% Bekanntheitsgrad bei Harry Weinfort, den kennt ja jeder,
ja.
Der kann in Holland einfach komplett unangesprochen kann er durch Amsterdam laufen.
In seinem Wohnwagen.
Ja.
Das ist ja nicht zu glauben.
Ja, ist doch interessant.
Ja. Das ist ja wie mit dem David Hasselhoff, den auch kein Mensch als Sänger kennt in den USA.
Ja.
Keiner weiß, dass der singt. Die kennen ihn nur als Schauspieler von Baywatch. Die Rettungsschwimmer von Malibu.
Und Knight Rider.
Auch eine sehr gute andere Serie gewesen.
Passend dazu habe ich Tipp allgemein. Ja, der passt direkt dazu. Den hätte, also wenn David Hasselhoff die Rubrik damals schon gekannt hätte, hätte er, glaube ich, genau das auch jetzt vorgestellt. Pass auf.
Der Tipp für alle. Allgemein.
Den aktuellen Tipp allgemein hat Bernd eingesendet. Und das ist wirklich ein wichtiges Problem, das kennen wir alle. Ich habe einen allgemeinen Tipp für alle, die gerne Quark, Schmand oder Creme Fraiche zum Kochen verwenden. Es gibt kaum etwas Nervigeres, als wenn man den Becher mit einem Löffel mühselig auskratzen muss, womöglich noch zum Teigschaber greifen muss, um die letzten Reste zu erwischen. Mhm. Mein Tipp, Deckel oder Alufolie, was da drauf ist, abmachen, den Becher über den Kopf halten und mit einem Messer in den Boden stechen. Das Vakuum im Becher verschwindet somit, so kommt der Quark, Schmand etc. als kompletter Block rausgedonnert und es bleibt rein gar nichts im Becher hängen.
Moment, ich muss nochmal nachfragen. Ich muss den Becher mir über den Kopf halten?
Nee,
den
muss man stutzig geworden. Also quasi so Schmand ist doch da so eine feste Masse da drin. Und wenn man den über
das habe ich alles verstanden.
Über den Kopf
ich bin stutzig geworden ab der Stelle, wo du sagst, ich muss mit dem Becher über den Kopf halten.
Nein. Nee, den Becher Kopf muss man über Kopf halten. Nicht über deinen Kopf, sondern über Kopf. Dann oben reinstechen.
Ich dachte, das wäre jetzt ein Prank für alle allgemein, weißt du? Dass es so ein Gag ist.
Man hält
sich über den Kopf, dann steht man rein und dann hat man... Dann hat man so 250 Milliliter Schmand auf dem Kopf. Und sieht aus, als ob er einen Adler angeschissen hätte.
Und mit seinem Geheimtipp sollte es halt dann einfach ganz wie so ein Block da rausploppen.
Auf meinen Kopf.
Oder auf den Teller, was auch immer du da hast.
Okay.
Deswegen, vielen Dank,
Bernd.
Finde ich gut.
Genau, vielen Dank,
Bernd. Vielen Dank, Bernd aus Münster, für den Tipp allgemein für alle.
Ja. Der Tipp für alle. Allgemein.
Allgemein.
Ja, aber ist das vielleicht nicht so ein Ding, dass man sich selbst prankt? Könnte das nicht ein neuer Trend werden, dass man sich selber überrascht mit sowas?
Noch einen kleinen Trend hinten raus hier.
Ja.
Ist das auch haben wir das schon eine Rubrik dafür?
Für selber pranken?
Ja, dass wir Trends hätten.
Ja, ich weiß noch nicht ganz, wie es aussieht, aber sowas wäre das ja eigentlich. quasi so irgendwo um die Ecke gehen und sich dann einfach selber so eine Handschmand ins Gesicht hauen. Und dann überrascht sein und sagen, Mann, was habe ich mir wieder einfallen lassen? Also das ist wirklich verrückt.
Ja genau,
man gräbt sich eine Grube in den Graben, genau. Dann bedeckt man die so mit Laub und Stroh, ja. Dann vergisst man die und zwei Wochen später fällt man da selbst hinein.
Und das ist Pranken für Leute, die jetzt nicht so ein gutes soziales Umfeld haben. Also die keine Leute haben, die einen auch regelmäßig pranken. Es ist so ein bisschen Pranken für Einsame.
Ey, das ist finde ich, da haben wir eine neue Rubrik, also die Set and Trends. Und das ist ja der erste Teil. Basti, kommt das mal erstmal spontan. Also, wie heißt die Rubrik? Eulen vor die Säue, Set and Trends. Fahr mal ab den Bumper, Basti.
Eulen vor die Säue, Set and Trends. Allgemein.
Ja.
Oder, Basti, kannst du noch mal so ein bisschen mehr fett amerikanischer machen?
Ah, nee, wie heißt die Rubrik noch? Ich habe erstmal den
Eulen vor die Säue Set of Trends. Eulen vor die Säue Set of Trends.
Eulen vor die Säue Set of Trends.
Viel besser. Viel besser. Sehr gut.
Ja, okay. Da braucht man doch überhaupt gar keinen Hans Zimmer mehr, wenn man das einfach alles mit dem Mund machen kann. Ja.
Weißt du, du bist für mich der Michael Winslow von Eulen vor die Säue. Das ist voll das Hidden Talent. Du kannst ja auch so Geräusche und Beatboxen. Das ist
ja
irre.
Ja, ich hab's gerade zum ersten Mal versucht. Ja,
Basti muss jetzt noch den Trend setten. Ganz kurz. Self-Pranking. Und dann ist schon wieder Schluss, oder?
Self-Pranking. Und dann ist schon wieder Schluss, oder?
Dann würde nochmal der Bumper.
Bumper dann würde nochmal der Bumper
kommen. Genau, das kann ich ja rausschneiden und dann fliege ich es in mein Dings hier dazu.
Eulen vor die Säue settet Trends.
Aber jetzt ist diesmal so, was mir auffällt, Thomas, sonst fällt dir das immer auf. Wir haben mal wieder, wir können unser Versprechen nicht einhalten. Wir sind schon viel zu lang und haben noch nicht eine einzige Frage beantwortet.
Es schwebte über allem.
Das heißt, ich verkünde es jetzt hiermit offiziell. Wir machen nächste Folge, wird noch eine, das dritte, das gab es noch nie, die dritte Folge im Jubiläum.
Es ist ein Triple-Finale, wie es sich gebührt, für eine Folge 100. Vielleicht feiern wir auch noch 100 Folgen weiter, weil das ist ja auch ein Novum.
Ah, die Jubiläumsstaffel. Wir haben noch überhaupt gar keinen, wir haben überhaupt gar keinen Subclaim.
Ja, stimmt. Was ist, wenn wir eine ganze Staffel Folge 100 feiern?
Boah. Ja, das ist wie Leute, die an Silvester von Australien nach Bangkok, nach New York fahren, weil sie immer mehrfach Silvester feiern wollen.
Ja, mit so einer Challenger. Oder wie hieß dieses Überschallflugzeug, was dann mehrfach explodiert ist, weshalb es jetzt nicht mehr gibt? Das war das doch, ne?
Ich glaube, das war die Challenger. Ich glaube, die ist zweimal explodiert, ja.
Und danach sind beide Challengers weg gewesen und dann gab sie nicht mehr, oder?
Ja.
Was war das, so ein Hyperschallflugzeug, mit dem man quasi die Zeit besiegen konnte? Also man konnte mit der Challenger, konnte man von der Zeit fliehen. Man konnte von der Zeit wegfliegen, war das nicht so? Man hat auch damit die internationale Datumsgrenze gesprengt.
Ja, ungefähr so. Ich glaube, man muss nicht einfach nur, ach, das ist wieder dünnes Eis.
Ja, das ist ja dünnes Eis.
Aber auf jeden Fall. Wir
provozieren noch einen richtig Delikus zum Ende.
Frank kann damit vor Eisbärenfotografen fliehen. Also die ist schnell genug, dass du nie wieder ein Foto machen musst, Frank.
Dann aber steigst du in Australien ein, fliegst, glaube ich, gern Osten und bist dann zwei Tage lang im Silvestermodus.
Ja.
Wenn du dann wieder in Australien landest, bist du auf jeden Fall jünger als dein Zwillingsbruder, der zurückgeblieben ist am Boden. Irgendwie so. So war das.
Und kannst besser kochen. Aus irgendwelchen Gründen.
Vielleicht kann ich so meinen Nachteil einholen wieder, im Nachhinein, dass ich so früh eingeschult wurde.
Ja. Das ist es, Frank.
Wenn ich das Ganze hintereinander mache. Du steigst
mit Challenger, fliegst ein Jahr um den Erdball und dann bist du, glaube ich, nämlich ein Jahr älter.
Genau.
Als dein Frank, der hier zurückgeblieben ist.
So kann ich das, glaube ich, ausgleichen wieder. Ja, das ist sehr gut.
Exakt so funktioniert Zeitreisen und dann bist du wieder auf demselben Level wie Basti und ich.
Ja.
Und dann können wir weitermachen. Und solange das nicht der Fall ist, feiern wir einfach Folge 100.
Richtig.
Okay?
Ja.
Das ist ja die. Also, Frank steigt jetzt in seine Challenger. Klassisch. Basti und ich, wir gehen noch ein kleines. Weiß nicht, Basti, du gehst wahrscheinlich jetzt noch ein kleiner. Was macht denn bei euch? Aperitivo heißt du es genannt immer, oder?
Ein kleines Aperitivo gibt es vielleicht noch. Genau. Ja.
Wenn man sich hammermäßig einen reinstellt, nennt man es in Italien Aperitivo. Bei uns heißt es, wir gehen in eine Bar stellen.
In Italien trinkt man wirklich moderat. Es ist das Land des moderaten Trinkens. Du siehst keinen Italiener durch die Straßen torkeln. Siehst du nicht. Okay. Es ist wirklich moderat. Ein Glas Wein, vielleicht vorher Negroni, vielleicht drei oder vier Grappa.
Und 10 Aperol Spritz.
Eine kleine Flasche Wein mit auf dem Weg. Es ist wirklich das Land
Wegwein.
Des moderaten Trinkens, ja.
Trinkt man da eigentlich einen Wegwein statt einem Wegbier bestimmt, oder?
Ja, man holt sich mal so einen Wein, aber man läuft nicht. Nee, es ist so, auch das Wegbier ist hier gar nicht so. Man holt es sich und setzt sich irgendwo hin. Man kann sich ja überall hinsetzen, auf jeden Platz. So.
Man, könntest du für mich den Weg so Wein etablieren?
Ja.
Und damit jetzt nochmal über den Piazza läufst.
Hier, guck mal. Hier ist er schon.
Das ist für alle Leute, die es jetzt nicht sehen konnten, aus welchen Gründen auch immer.
Was, die haben
ganz, ein ganz edel verpackter Wein in einer richtig edlen Geschenktüte. Weiß mit einem roten Bande. Und oben war eine kleine Öffnung, aus der Basti dann eifrig schnabulieren konnte.
Es gibt eine kurze Geschichte nur zu diesem Wein. Ich war nämlich letzten Sturz betrunken aus Versehen. Ich hatte das mit dem moderaten Trinken, habe ich nicht.
Im Land nicht, des moderaten Trinkens?
Ja. Es war nämlich, es war hier so eine Art Fest, ne? So ein Contrada-Fest heißt das hier, von so einem Viertel. Und da habe ich dann so einen alten Kumpel hier aus Siena wieder getroffen, der auch, sag mal, gerne vielleicht auch mal einen trinkt. Und mit dem bin ich dann hier so durch die, da saß ich dann auch richtig, ich hatte zum ersten Mal die große Ehre, an so einer langen Villa Ribert und Villa Bajo-Tafel, so einem 100 Meter langen Tisch, wo eigentlich nur die Einheimischen dran sitzen. Oh. Da durfte ich mich zum Wein dann am Ende noch mit dazusetzen und habe sogar noch was zu essen gekriegt. Und dann sind wir aber noch in so eine Bar gegangen und er kannte wohl die Besitzer sehr gut und der Kumpel von mir, der hat auch ein eigenes Weingut. Und dann bin ich wirklich, ich habe wirklich nur noch gewankt und dann hat er irgendjemanden dazu verdonnert, mir im Keller so eine Weintour zu geben, die eine halbe Stunde gedauert hat. Und ich habe mich wirklich nur links und rechts festgehalten. Und die Person, die hat mir sehr viel auf Italienisch über Wein erzählt. Und ich bin quasi fast mit jedem Schritt eigentlich kopfüber in so ein Fass reingefallen. Und musste die ganze Zeit so, molto interessante. Und weil es eine halbe Stunde
molto
gedauert hat.
Molto interessante, sagt man? Ja. Wirklich?
Ja, es war wirklich sehr interessant.
Molto interessante.
Molto interessante. Molto
interessante. Oh, das merke ich mir.
Das kriege ich auch noch hin.
Ja. Und ich verstehe es mal. Capisco.
Molto interessante.
So, und dann nach dieser halbstündigen Tour konnte ich ja nicht einfach dann keinen Wein kaufen. Deswegen habe ich dann wirklich einfach einen sehr überteuerten Wein irgendwo gekauft, an dem ich mich noch festgehalten habe. Weil ich mir so unangenehm war, dass mir jemand, weil mein Kumpel ihn dazu verdonnert hat, mir so eine Weintour zu geben. Durch so einen riesen Weinkeller. Ja.
Und das ist jetzt dieser edle Tropfen, den du gerade in die Kamera gehalten hast.
Ja, okay. So, aber ich würde jetzt noch das letzte Mal würde ich noch mich jetzt mit wir küssen eure Ohren verabreden, als noch schultechnisch zurückgeblieben, weil ich jetzt ja quasi zeittechnisch zurückreise, dass ich halt quasi auf euren Level bin. Das heißt, ich würde ein letztes Mal noch in dem Modus, vielleicht werdet ihr mich beim nächsten Mal nicht erkennen, weil da bin ich jetzt quasi ein Jahr gebildeter.
Und nicht, dass du zu schlau wirst, dass du nur hier Gleichungen löst und sich über uns lustig machst die ganze Zeit.
Das ist ja so ein gewisses Niveau, was wir hier, auf dem wir uns eingependelt haben, womit die Leute auch rechnen. Weißt du, die Leute, das ist ja das Wichtige, glaube ich, was unser Erfolgsgeheimnis ist, dass die Leute sich schlauer fühlen können, wenn sie uns hören.
Ach so.
Also sie können auf uns herabblicken und sagen, ach, was für drei niedliche Dummerle, denen hören wir gerne zu, denn wir sind einen Tick schlauer als die.
Na gut, dann lasse ich es einfach so. Dann lasse ich es einfach so. Das ist ein gutes Argument, hast mich überzeugt, dann lasse ich einfach so.
Ja, wir müssen uns ja noch einmal genau in aller Form entschuldigen. Sorry, dass wir unser 100. so krass hart celebraten, dass wir das über so eine lange Zeit ziehen, aber ihr müsst jetzt einfach durch. Es ist einfach die Jubiläumsstaffel und so sieht es immer aus.
Genau,
wenn es jetzt 10 Folgen dauert oder 100 Folgen, dann müssen jetzt alle mit.
Ja.
Aber nächste Woche werden 100 pro ein paar Fragen beantwortet, weil ich habe wirklich schon ein paar Antworten trainiert sogar richtig.
Ich auch.
Einhändig kann ich die beantworten.
Wir können ja schon einen kleinen Teaser geben, ne, damit die Leute dranbleiben. Zum Beispiel, folgende Frage werden wir nächste Woche beantworten. Welchen Emoji nutzt ihr am meisten?
Es wird kontrovers. Ja. Es wird extrem kontrovers im Emoji-Bereich.
Damit rechnet keiner.
Ja.
Genau. Wir schlagen uns jetzt schon die Emoji-Köpfe ein.
Ja.
Also. Haltet euch fest, liebe Rebeccas, nächste Woche geht's weiter. Jubiläumsstaffel Eulen vor die Säue. Wir waren's wieder, eure Lieblingstransmittergötter Basti, Strombass und Frank.
Baciamo.
Vaconcie e le estre.
Bitgötschke.
Le estre.
Ja.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja,
es ist was Männliches.
Ja.
Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemand Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass es
postest. Genau. Okay. 8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.